Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Ein kleines Gedicht zu Weihnachten. Streit der Organe. Ein Körper hatte Langeweile, da stritten sich die Körperteile, wer wohl der Boss von ihnen sei. »Ich bin der Boss«, sprach das Gehirn, »ich sitz ganz hoch hinter der Stirn. Ich muss viel denken, muss euch leiten, ich bin der Boss, wer will's bestreiten?« Die Beine sagten halb im Spaße, »gib mich so an, du weiche Masse. Durch uns der Mensch sich fortbewegt, ein Mädchenbein den Mann erregt. Durch uns wirkt der Mensch erst groß, wir sind der Boss, ist doch was los. Die Augen funkelten und sprühten, wer wird euch vor Gefahr behüten? Wenn wir nicht alle wachsam wären, uns sollte man zum Boss erklären. Das Herz, die Nieren und die Lunge, die Ohren, Nase und die Zunge. Ein jeder legte schlüssig dar, ich bin der Boss, das ist doch klar. Und auch der Penis reckt sich groß und sagt ganz keck, ich bin der Boss. Die Menschheit kann mich nicht vermissen, denn ich bin nicht nur da zum Pissen. Bevor man die Debatte schloss, da furzt der Arsch, ich bin der Boss. Ei, wie die Konkurrenten lachten und bitterböse Späße machten. Das Arschloch war drauf recht verdrossen und hat sich also gleich verschlossen. Und dachte konsequent bei sich, die Zeit arbeitet für mich. Wenn ich mich weigere zu scheißen, werde ich die Macht wohl an mich reißen. Schlaff wurden Penis, arme Beine, die Galle produzierte Steine, das Herz, das stockte schon bedenklich, auch das Gehirn fühlte sich kränklich. Das Arschloch war nicht zu erweichen, ließ nur ab und zu ein Pfützchen streichen. Und schließlich sahen alle ein, der Boss kann nur das Arschloch sein. Mhm. Und die Moral von der Geschichte, mit Fleiß und Arbeit schaffst du's nicht. Um Boss zu werden, genügt allein ein Arschloch von Format zu sein. Dieses Gedicht kommt von Eugen Roth und damit herzlich willkommen und moin moin zum Knochenjob-Podcast, heute mal in der Weihnachtsausgabe. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name Dennis Jakobs, mir gegenüber, lieber Klaas, hallo, schön dich zu sprechen an diesem Feiertag. Und die Frage an dich, was hältst du von diesem Gedicht? Ich finde es durchaus osteopathisch, weil mir immer wieder die Frage begegnet, was ist eigentlich so das wichtigste Körperteil im Körper? Und als Osteopath kannst du nur sagen, eigentlich gehört alles zusammen.
Tja, das ist immer unsere gute Ausrede. Ich finde das Gedicht gut. Ich kenne das nicht, ich habe das noch nie gehört. Ich werde es auf jeden Fall den Kindern als Gute-Nacht-Geschichte erzählen. Das ist perfekt geeignet dafür. Ja, ich musste sofort an das Röhmheld-Syndrom denken quasi. Wenn du unten dicht machst und so Gase hochsteigen und das dann irgendwie nach oben drückt und zum Herz kommt und vielleicht noch weiter nach oben geht, das ist ganz richtig. Und dann halt eben so diese Metaebene, dass der Boss das Arschloch ist.
Ja, ja, ja. Das toxische Megakolon, das auf jeden Fall. Das hat uns damals schon in der Heilpraktiker-Ausbildung begleitet und es kommt immer wieder.
Von wann ist das Gedicht, weißt du das?
Das ist schon alt. Das wird so zur Jahrhundertwende irgendwann wahrscheinlich in Start gebracht worden sein. Mehr Informationen habe ich aber nicht.
Okay.
Ja.
Ja, ja. Ja, die Leute waren damals schon ordinär.
Ja, Klaas, 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Ich bin braun gebrannt, während du kalkweiß daherkommst. Das freut mich mal ungemein. Ja. Ich war 14 Tage lang im hochsommerlich sonnigen Argentinien mit der Hockey-Nationalmannschaft unterwegs, habe versucht, sportlich die Truppe auf die Beine zu stellen, damit ein bisschen Leistung erbracht werden kann. Mein Glück, gesund sind sie mehr oder weniger alle geblieben. Sportlich war es eine Katastrophe. Wir hätten 12 Punkte erreichen können, haben einen einzigen wieder mit nach Deutschland gebracht.
Oh.
Aber das ist nicht meine Aufgabe. Ich musste nur dafür sorgen, dass die Herrschaften laufen und spielen konnten. Und das gelang auch ganz gut. Größter Crash war am letzten Spiel eine Spielerin, die künstliche Fingernägel hatte und einen Stockschlag auf den Finger bekommen hat, sodass dieser künstliche Nagel und der echte Nagel darunter in der Mitte zerbrochen sind und man das so ein bisschen aufklappen konnte und auf das Nagelbett schauen konnte. Das haben wir dann geschient und mit besten Wünschen nach Hause geschickt und dann kam aber von zu Hause die Info, es ist nicht gebrochen und ja, jetzt wird es einfach weiter versorgt und muss dann langsam rauswachsen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn dieser künstliche Nagel nicht noch als Protektor da auf dem Fingernagel gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz unangenehme Sache. Und ich war ja Anfang des Jahres mit der Truppe in Indien und da hatten wir eine Spielerin, mit der habe ich ewig rumgedoktert und ich dachte, die hatte einen Bandscheibenvorfall. Die hatte immer bei leichtem vorne rüberbeugen einen ziemlich starken Schmerz so im lumbalen, paravertebralen Bereich und in der Aufrechte und im Sitzen so alles Chico, aber immer wenn sie sich vorne überbeugte, schoss es da rein und das ist nun mal die Körperhaltung, die du beim Hockey brauchst und somit war sie halt raus und wir haben wirklich alles probiert. Die Ärztin hat gequaddelt, Stoßwelle gemacht, mit dem Schallkopf drauf geballert, Tiefenwärme gemacht. Wir haben Salben gegeben, wir haben Schmerzmittel gegeben. Wir
haben
Wir haben massiert, wir haben in Ruhe gelassen. Ich habe Viszera behandelt, ich habe das Nervensystem mobilisiert, ich habe Parietal mobilisiert und es war nicht wegzubekommen. Dazu kam, dass so Lasik und Bragar-Test alle so latent positiv waren und ich dachte tatsächlich, okay,
jetzt kommt Kranio.
Wir haben einen strukturellen Schaden. Und dann habe ich sie so ein bisschen aus den Augen verloren, also nach Indien, weil sie in Westdeutschland lebt. Und jetzt kamen wir halt wieder zusammen und ich habe sie gefragt, was da jetzt raus geworden ist. Und dann kramte sie ihr Handy raus und zeigte mir ein MRT-Bild und hat mir ein ungefähr Tennisball große Zyste am Eierstock gezeigt, die ich fairerweise nicht palpiert habe. Ich weiß nicht, ob die zum Zeitpunkt in Indien schon so groß war, weil das Bild ist erst ein paar Wochen später passiert. Auf jeden Fall sagte sie, diese Eierstockzyste hat so Raum eingefordert, dass wenn ich mich vorne übergebeugt habe, dass das Nervensystem so belastet hat, dass ich immer wieder diesen Rückenschmerz bekommen hat. Im Unterbauch war nicht sonderlich viel auffällig, als ich da in Indien dran war. Und jetzt ist diese Zyste weg und die Rückenschmerzen sind auch weg. Also nochmal eine interessante Anekdote, was alles so passieren kann und es war dann glücklicherweise kein struktureller Schaden.
Ja, da sagt mal einer, Rückenschmerzen können nicht von den Organen kommen.
So sieht das aus.
Wichtigste Frage, was hast du mitgebracht aus Argentinien? Ein bisschen Peyote-Kaktus oder ein paar Yayo-Blätter?
Kennst du Alfajón? Das sind so kleine Schokoladenkekse mit Dulce de Leche drin. Das ist so eine Art Konservenmilch mit die eingekocht wird und zu Karamell wird. Also es ist wirklich Diabetes Typ 3, das Zeug. Mhm. Auf jeden Fall Klassiker. Wenn du dich beeilst, kriegst du davon noch einen ab.
Okay, ja, mal kicken.
Ja. Ja, schön war es auf jeden Fall. Jetzt ist Jahresendspurt durch gewesen. Jetzt sind die Weihnachtsferien und dann geht's nächstes Jahr wieder los. Wie hast du denn das Jahresende verbracht? Hast du die Stellung gehalten in der Praxis?
Ich habe auf jeden Fall die Stellung gehalten. Ich bin auch relativ viel auf SideQuest wieder unterwegs gewesen. Das war letztes Jahr genauso. Ich habe relativ viel unterrichtet im Dezember in verschiedenen Settings auch. Einmal an der Osteopathie-Schule Deutschland, wo ich in der Vollzeit unterrichte, Faszien-Triggerpunkte und da die Lehrpraxis begleite. Und parallel hatte ich jetzt auch zum zweiten Mal schon mal in einer Physioschule unterrichtet. Da hatte ich so, ich glaube, 18 Unterrichtsstunden Osteopathie gegeben, dass die Jungs und Mädels da so einen Einblick in die Osteopathie kriegen, was ich ganz cool finde, dass die da so mal über den Tellerrand blicken dürfen, was kein Prüfungsfach ist, was halt aber ein bisschen weit Blick geben soll. Und ich hatte halt auch verschiedenste Sachen mit denen gemacht, also auch versucht, verschiedene Facetten der Osteopathie darzustellen. Ich habe mit denen auch am letzten Tag so indirekte Techniken besprochen. Da kamen natürlich schon ein paar fragende Gesichter. Das musst du den Leuten auch erstmal verkaufen. Nee, wenn da irgendwas Problematisches, Dysfunktionales, Verkürztes, wie auch immer man das benennen möchte, dann gehst du nicht in die Dehnung, in die Barriere, versuchst das zu erweitern, sondern du gehst in die Leichtigkeit, noch weiter in die Verkürzung, Entspannung, wie auch immer man das nennt. Da kommt halt durchaus schon mal ein fragendes Gesicht. So, ne? Wir sind es gewohnt, damit zu argumentieren, oder musst du dir halt irgendwie aber auch eine gute Antwort überlegen, wenn dann so eine Frage kommt. Und dann kommt so, ja, Nervensystem, Entspannung, störungsfreier Raum und so weiter. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Was ich aber auch sehr interessant fand, ich hatte dann halt mit beiden, also mit den Osteopathie-Studierenden und mit den Physiotherapie-Studierenden, das sind ja alles richtige Studenten, ne? Mit denen hatte ich halt auch so ein bisschen mehr weg von diesem Frontalunterricht, so von wegen, wir machen jetzt Anatomie, dann zeige ich euch eine Technik und ihr macht die Technik. Das ist natürlich auch Teil des Ganzen, aber auch so ein bisschen Arbeitsaufträge und Reflektieren von verschiedenen Sachen. Und ich hatte den beiden mal genau die gleichen Arbeitsaufträge gegeben. Und zwar ging es darum, verschiedene Artikel zu lesen. Einmal ein systematisches Review zu den anatomischen Ketten von Thomas Myers, das ist von 2016 gewesen. Dann gab es noch ein anderes narratives Review aus diesem Jahr, das ist jetzt, glaube ich, im Dezember 25 erschienen. Und dann habe ich denen noch den Artikel gegeben, den wir hier einmal besprochen hatten auch, The Fallacy of Anatomical Possibilism, ne? Also dieser kritische Artikel von Hidalgo und Thompson und so weiter, wo es um diesen anatomischen Possibilismus geht. Und ich muss sagen, so Arbeitsauftrag war, ne, bild dir einfach selber eine Meinung zu dem Thema. Ne? Sind die Ketten gut, sind die nicht gut? Und dieser anatomische Possibilismus, sind wir da auf der falschen Fährte in der Osteopathie oder ist das alles reliabel? Ich muss sagen, da haben die Physios echt besser abgeschnitten.
Spannend.
Ja, die waren besser drauf, waren offener vielleicht auch, konnten besser diskutieren, konnten auch mit den Studieninhalten da mehr mit anfangen, ne? Also auf einem gewissen Niveau auch Studien zu lesen und zu interpretieren und halt, ja, sich auch eine eigene Meinung zu bilden und aber auch jetzt nicht alles Kacke, sondern da offen zu sein und auch zu sagen, ja, hier, ne, selbst diese wissenschaftliche Kritik von Hidalgo et al., da gibt's auch ein paar Lücken drin, so ungefähr, ne? Das fand ich ganz gut. Hatte ich mir, will ich sagen, anders erhofft, aber fand ich überraschend und fand ich auch gut, dass das so war.
Ja, spannend.
Ja.
Und 18 Stunden, das sind ja so Zeiteinheiten, 45 Minuten gehe ich von aus.
Ja, so um den Dreh, ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau.
Hast du denn dann, also die ganze Osteopathie in diesen Zeitraum näher zu bringen, ist ja auch eine interessante Aufgabe. Also hast du dann erstmal wahrscheinlich ein bisschen geschichtlich angefangen, ein bisschen was erzählt, so
exakt,
wie die Ursprünge waren. Und dann wahrscheinlich die drei Gewaltenteilung, parietale, viszerale, kraniosakrale, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, das nicht. Nee, also ich glaube, angefangen habe ich mit, dass ich in die Runde gefragt habe, was sind eure Vorerfahrungen, was sind eure Meinungen, ne? Hatten einige schon selber die Bekanntschaft mit Osteopathie gemacht, sei es als Patientin oder sei es als, weil Interesse da ist. Da habe ich mit angefangen und dann zweite Folie war kurz unser Heiland Still, wo ich halt alle möglichen Aspekte, die ihn beeinflusst haben, mit reingenommen habe. Da waren halt die indigenen Wurzeln der Osteopathie, hier Frontiers, ne, also Bürgerkrieg und so weiter, wie die Medizin damals war und strukturelle Einheit und die osteopathischen Prinzipien. Und dann die nächsten Folien waren ganz viele Memes, unsere Instagram-Memes, die so gut ankommen. Was macht denn Osteopath?
Oh Gott.
Genau.
Ja, stark.
Ja. Dann habe ich halt auch von Anfang an gesagt, ja, die Osteopathie ist, es gibt immer verschiedene Versuche. Es gibt diese Dreifaltigkeit, dann gibt es die 5 Modelle, dann gibt es noch andere Sichtweisen auf die Osteopathie, die Prinzipien, die Still zugeschrieben wurden oder von der amerikanischen Osteopathie Association damals in den Äther gestellt wurden. Ich habe das so relativ offen dargestellt, ne, was es so alles gibt. Und dann natürlich auch noch, wie ich persönlich das sehe. Und was Unterricht war, war einmal so eher dieser Bewegungsapparatbereich. Mir ging es ja darum zu zeigen, was ist so körperliche Einheit. Und da hatte ich mich halt eben auf diese Faszienketten so ein bisschen konzentriert, weil das halt für die, ja, greifbarer, nahbarer ist. Und da konnte ich auch so einen schönen Arbeitsauftrag mit verquicken, dass die halt für verschiedene Ketten nach Meyers, sagen wir jetzt mal oberflächlich Rückenlinie, dann verschiedene Behandlungstechniken, Untersuchungstechniken oder auch so Trainingsaspekte raussuchen sollten, womit die Kette halt gezielt angesprochen wird. Und das lief sehr gut, das war auf jeden Fall toll. Und was ich so ein bisschen probiert habe, ist das Inhibitionsgame, ne, um so auch Viscera kennenzulernen. Wenn du zum Beispiel HWS-Beschwerden hast oder Schulterbeschwerden hast und du kannst den Kopf nicht drehen, dann inhibieren wir den Oberbauch oder was auch immer und dann gucken wir, ob es besser geht. Mhm. So, um den halt klar zu machen, wie das anatomisch zusammenhängt, wie evident das auch teilweise ist, durch Studienmaterial oder durch echte anatomische Zusammenhänge. Und dieses Jahr war es Gott sei Dank dabei, dass ein paar mehr dabei waren, die auch Beschwerden hatten. Das sind alles recht junge Studierende. Mhm. Und wo man dann auch zeigen konnte, ja, ab und zu hat es sehr gut geklappt. Mhm. Ich war so im letzten Jahr, da waren kaum welche dabei, die irgendwelche Beschwerden hatten. Die waren alle jung, topfit, ja, ja, gesund. Völlig ungewöhnlich heutzutage.
Dass deine schwarze Magie verpufft.
Genau, genau. Ja, und hier waren dann ein paar Beispiele, wo das dann halt direkt anwendbar war und hoffentlich dann auch ein bisschen lehrreicher war und nicht ganz so wie Hokuspokus aussah.
Ja, spannend. Und jetzt interessiert mich natürlich noch eine Physiotherapieschule. Also Hardliner würden ja sagen, Physiotherapie und Osteopathie sind Konkurrenzveranstaltungen. Was haben die für eine Motivation, quasi eine Werbeveranstaltung für die Osteopathie zu pumpen?
Die Schule selber?
Mhm.
Ja, das ist eine gute Frage. Das, ich glaube, also ich habe nur so einen oberflächlichen Einblick in die Schule, aber mein Einblick ist, dass die schon ganz gut ist und die sind auch schon recht lange mit dem Bachelor mit dabei. Also die machen halt 3 Jahre eine Ausbildung, parallel ein paar Studiensemester, Vorlesungen irgendwie und dann nach dem Examen machen die, glaube ich, noch 2 Semester extra Bachelor. Und ich glaube, die wollen einfach so ein bisschen Vielfalt da darbieten und ermöglichen.
Mhm, okay.
Ja, das ist eine gute Frage. Das hätte ich vielleicht nochmal nachfragen sollen, warum die das halt einfach machen. Ne? Ich weiß, dass wir es bei uns ja auch so hatten als ganze Projektwoche damals, wobei das Thema der Projektwoche offen war und wir uns halt dann dafür entschieden hatten. Warum das immer noch so ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, aus gutem Willen.
Spannend, weil man hätte jetzt zum Beispiel auch das Ganze mit Chiropraktik machen können oder mit Homöopathie oder Kräuterkunde oder Personal Training oder
weiß der Kuckuck was. Schön in einen Topf damit, ne?
Nein, aber es ja, wäre ja auch blickerweiternd gewesen eigentlich. Aber gut, ja. Ich nehme es gerne so. Super, haben wir wieder vielleicht 2, 3, 4, 5 Leute für die Osteopathie dazu gewonnen.
Ja.
Und du konntest mal ein bisschen was pumpen. Das klingt aber schon auch ein bisschen aufwendig im Vorfeld. Da musst du dich auch ein bisschen hinsetzen, dir ein paar Gedanken machen, wie du das angehen willst, ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich habe das auch dieses Jahr, ist ja das zweite Jahr jetzt, dieses Jahr auch ein bisschen verändert anhand meiner Erfahrung vom letzten Jahr und wie man das halt, ja, dass es Spaß macht. Ich will ja auch authentisch immer unterrichten, das sage ich ja häufiger. Ich finde es schwierig, wenn ich irgendwie Sachen lehren muss, die ich selber nicht anwende. Das ist eigentlich Quatsch. Mm. So. Und, ich will halt kein Mist zeigen. Ich will aber auch nicht da den irgendwie FDM beibringen oder so, weil das ist, natürlich wäre das cool, so als Physio kannst du FDM ja auch perfekt anwenden, aber mir ging es schon darum, so diese holistische Osteopathie denen so ein bisschen zu zeigen. Und ja, das ist auch aufwendig. Also jeden Kurs, den ich vorbereite, es sei denn, ich mache denselben Kurs zum 6. Mal oder so, das ist aufwendig. Und ich versuche das auch immer so ein bisschen anzupassen, je nach Feedback auch, was halt so kommt. Okay. Und jetzt, wie gesagt, in so einem Setting, wenn das wirklich Studierende sind, dann fand ich das auch nochmal gut weg von diesem Standard-Ding, ich zeige euch jetzt hier eine Technik und dann macht ihr die alle und so. Natürlich mache ich das auch, aber da denke ich, da sind wir auch echt ein bisschen eingestaubt. Und gerade wenn es um das Thema Studium und selbstlernend und so geht, da kann man auch noch ein paar andere Sachen mit reinbringen. Auch wenn so Gruppenarbeit bei vielen dann schon mit den Augen gerollt wird, das kennen viele noch aus der Schule, da ist dann halt immer einer dabei, der zieht und die anderen hängen halt irgendwie rum und schreiben ihren Namen noch dazu. Das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, das muss man auch mal sagen. Das
wird ich
auch
präsentiere, ganz gerne immer so. Ich schreibe.
Ja, genau. Und auch das Thema KI, ne? Ich habe denen auch gesagt, hier die Studien, so 3 Stück, da sind auch ein paar, 2 von diesen Reviews, die sind auch nicht so ohne, ne? Musst du auch erstmal mit Englisch klarkommen. Und natürlich weiß das fast jeder heutzutage, dass du dir das kurz bei ChatGPT hochladen kannst und der spuckt dir halt alle Sachen raus. Das ist gut, ne? Das hilft ja auch. Aber mir ging es darum, dass die eine eigene Meinung dazu entwickeln sollten, ne? Und dann meinte ich so, jeder soll sich darauf vorbereiten, dass ich ihnen eine Frage stelle, so ungefähr. Jetzt nicht auf den Inhalt, aber ich will einfach nur, dass die sich eine eigene Meinung zu bilden oder so irgendwie 1-2 Sachen dazu sagen können. Und so ist ja dann auch fraglich, wie man mit sowas umgeht, ne? Mit KI und Wissenserlangen und hast du dich selber damit beschäftigt, selber drüber nachgedacht oder liest du da nur irgendwas vom Blatt ab? So?
Schön.
Ja, alright. Hat Spaß gemacht. Ja.
Alright. Und dann blockst du dich in deiner Praxis in der Zeit dann immer frei? Ist das so ein Blockunterricht? Dann bist du eine Woche dann in der Schule?
Ja, das ist
oder?
Blockunterricht. Das fehlt natürlich in der Praxis, gerade im Dezember, wo dann eh immer viel los ist. Aber also die Schule jetzt war in Stade, ist das die Elbe-Kliniken dort. Und von daher, da kann ich mit dem Fahrrad ungefähr in 10 Minuten hinfahren. Das war ganz okay. Habe ich morgens manchmal ein paar Einheiten gemacht oder nachmittags.
Chillig.
Ja.
Schön. Ja klar, 2025 ist vorbei. Lass uns doch mal ein bisschen den Kaffee in die Hand nehmen und das Jahr Revue passieren lassen. Das war ja durchaus ereignisreich auf unserer Knochenjob-Ebene, persönlich, privat, beruflich. Da gab es eine Menge zu holen. Ich habe mal so ein bisschen meine Kalender durchgeschaut und jetzt als allerletztes ist mir wieder in den Kopf gekommen, ich bin ja Anfang des Jahres einen Marathon gelaufen. Das ist dieses Jahr gewesen, April. Und das hatte ja für mich persönlich auch viel mit Osteopathie und Körperwahrnehmung und Grenzerfahrung körperlicher Natur zu tun. Und ich hatte Achillessehnenbeschwerden mir erlaufen, war so ein bisschen...
Die habe ich auch gerade, da könnte ich auch noch was zu sagen.
Ja, mir... Da war so ein bisschen übertrainiert und habe meine eigene Medizin bekommen, sehr schmerzhaft und sehr derbe und habe ein bisschen versucht, mein eigenes Training zu steuern und bin dann hinterher ins Ziel gekommen. Ich hoffe, dass das jetzt der Peak meiner Midlife-Crisis war. Andere böse Zungen behaupten, mit 40 Jahren bist du noch zu jung für Midlife-Crisis, da kommt noch mal irgendwas, aber let's see. Auf jeden Fall war das tatsächlich natürlich für mich persönlich eins der großen Highlights in diesem Jahr, was auch dazu geführt hat. Also ich bin mit dem Thema durch, Dankeschön. Wenn ich vielleicht nochmal die Laufschuhe schnüre, dann um Halbmarathon nochmal anzugehen, vielleicht nochmal auf Geschwindigkeit zu gehen. Aber ich persönlich für mich habe entschieden, dass ein Marathon mir persönlich jetzt keinen gesundheitlichen Mehrwert bringt und ich nicht mehr so viel Bock habe, so viel Zeit zu investieren, um dann in 4 Stunden oder in 3 Stunden 55 oder sonst wieder durchs Ziel zu laufen. Das habe ich jetzt aber gehabt und da kann ich jetzt schon mal einen großen Lebenshaken für mich dran machen. Das war so ein Bucketlist-Ding bei mir und damit bin ich durch für das Thema. Ja.
Parallel dazu habe ich überlegt, ob ich nicht einen Triathlon machen soll.
Okay.
Jetzt, also nicht die große Distanz. Es gibt ja auch so kleinere, ne? So mit irgendwie 5 Kilometer Joggen oder sowas. Das kriege selbst ich mit wenig Training halbwegs hin. Und Schwimmen mache ich gerne. Fahrradfahren muss ich jeden Tag so. Das, glaube ich, würde ich irgendwie hinkriegen. Ich habe nämlich auch so eine Fitnesswatch geholt. Ich hatte mich immer so dagegen gesträubt und wollte halt irgendwie auch so Training ein bisschen mehr tracken. Bin aber auch ein bisschen enttäuscht davon. Vielleicht hätte ich mir doch irgendwie mal Apple-Produkte besorgen sollen. Okay. Aber das Ding misst auf jeden Fall einiges. Aber echt, Schlaf messen, ich weiß nicht, wie sich das, diese Daten an den Haaren herbeizieht. Aber bei mir mit dem Schlafen durchaus nochmal Optimierungsbedarf ist. Mhm. Da gehen auf jeden Fall ein paar Stunden mal flöten. Sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Und auch Herzfrequenz, ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich wirklich noch irgendwie 400 Euro ausgeben sollen. Ja, weil was schon cool gewesen wäre, es gibt ja dann durchaus Reliable, die auch so kurze richtige EKG-Funktion haben. Und da hätte ich vielleicht nochmal mehr in die Tasche greifen müssen.
Klar, selbst die teuerste Uhr würde dir sagen, dass du einfach unfit bist, Junge. Du musst mehr Zone-2-Training machen. Das hat jetzt nichts mit dem Preis der Uhr zu tun. Die spuckt nur aus, was du für ein Lappen bist einfach.
Ja, ich glaube auch. Mein Fitnessalter ist ziemlich gering, da muss ich sagen. Also da bin ich ein paar Jahre verjüngt auf jeden Fall.
Ja, okay. Glaube ich schon, dass du einen ausgewachsenen Eber stemmen kannst. Aber was nützt es dir, wenn der hinter dir her ist, wenn du nur 300 Meter weglaufen kannst? Dann irgendwann kriegt er dich. Naja.
Ja.
Ja, spannend. Okay. Ansonsten in meinem Jahr nochmal kurz das Hockey-Thema. Jetzt habe ich Argentinien angesprochen. Das andere große Thema war natürlich Anfang des Jahres Indien für mich. Und ich war auch nochmal auf einem Lehrgang in Mannheim, aber das bleibt dann gar nicht so kleben. Das ist mir dann bei der Durchsicht im Kalender nochmal aufgefallen, dass ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Am Ende des Tages ziehe ich für mich in meiner sportosteopathischen Tätigkeit im Ausland natürlich auch irgendwie den größten Mehrwert daraus, mal in einem anderen Land zu sein, einem anderen Setting zu sein und zumindest andere Kulturen mal zu streifen. Ich kann definitiv nicht behaupten, diese Kulturen durchdrungen zu haben. Dafür bin ich immer mit diesen Mannschaften im goldenen Käfig und wir sind beschäftigen uns alle zu sehr dann mit uns selber auf Sportplätzen und ob der jetzt blau ist oder grün ist, das ist eigentlich Peng. Und ob es drumherum die Sonne scheint oder die Blätter fallen, das mag leichte Einflüsse haben, aber das, was bei mir einfach kleben bleibt, ist sind diese Eindrücke, die man so aufschnappt, was für Menschen da leben, wie es da riecht, wie es da schmeckt, was es zu essen gibt, wie Dinge organisiert werden, wie es in den Hotels da aussieht, was ich auf diesen Flugreisen so erlebe. Ich habe jetzt zum Beispiel nochmal für mich konstatiert, auf dem Hinflug saß ich ungefähr auf Höhe der beiden Flügel in der Mitte der Boeing im Riesenschiff. Auf dem Rückflug saß ich hinten am Schwanzende und es wackelte und schwang die ganze Zeit und es war auch permanent das Anschnallzeichen an und um mich rum saß ich neben vielen jungen Menschen, die mich alle so ein bisschen panisch anschauten und fragten, stürzen wir jetzt hier ab oder was passiert? Und ich habe die ganze Zeit so gedacht oder gesagt, nein, das ist ganz normal, das quietscht immer so und das wackelt immer so. Und innerlich dachte ich mir so, scheiße. Aber also wer so, und ich bin absolut anfällig für Übelkeit und Wackelungen und Schwankungen und dergleichen. Okay. Und habe jetzt für mich konstatiert, ich muss auf jeden Fall versuchen, in die Mitte des Fliegers zu kommen bei solchen starken Dingen. Aber ansonsten coole Experience gewesen. Im nächsten Jahr stehen dann auch schon ein paar Dinge an, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Und ja, das war ein weiteres Highlight für mich 2025, ja.
Ich muss auch sagen, beruflich zu reisen, das ist cool. Natürlich kann man das auch übertreiben. Und irgendwann wird es halt nicht mehr lustig, aber so ab und zu rauszukommen, das ist schon einfach ziemlich cool. Und ich glaube, da war ich dieses Jahr, also Ausland, glaube ich, war ich diesmal gar nicht, was eigentlich ein bisschen schade war.
In Holland warst du dann nicht auf dem Kongress oder war das letztes Jahr?
Das war letztes Jahr. Ah, ja, und da mache ich nachher auch nochmal Werbung nach der Pause für 26. Da ist nämlich wieder im Pro Osteo in der Nähe von
Maaskantje Open. Hier.
Genau, da ist wieder ein sehr interessanter Kongress mit sehr guten Line-Up.
Okay.
Dazu nachher später mehr. Ja, ich war dieses Jahr dann ja hauptsächlich in Deutschland unterwegs, was ja dann auch ganz cool ist. Natürlich die Summer School, die ganz im Vordergrund stand, wo ich ja schon lange mit meinen Kollegen Max und Jan Ole darauf hingearbeitet hatte. Und die dann irgendwie ganz ratzfatz vorbeiging. Und wenn ich da so Ausrichter bin, dann ist es schwierig, das zu genießen. Es war richtig cool, aber Ja, ob es jetzt gut war oder schlecht war, kann ich so gar nicht so genau sagen, aber das Feedback war super und ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet. Da könnte ich jetzt auch drauf hinweisen, wenn die Folge rauskommt, ist es ja der zweite Weihnachtstag und die Tickets werden Anfang Januar an den Mann gehen. Wir haben da auf jeden Fall schon viele Voranmeldungen.
Und an die Frau.
Geht an die Frau, genau. Geht auf die Website osteopathie-summerschool.de und da könnt ihr euch voranmelden, unverbindlich. Dann werdet ihr mit zu den ersten gehören, die sich da anmelden können und die halt ein Ticket erbeuten können. Wir werden vermutlich die Tickets leicht reduzieren, sodass es um die 30 Teilnehmende sein werden können. Wir haben schon ein cooles Line-up mit Angelika Strunk, mit Maximilian Platner, die Knochenjob-Jungs kommen vorbei, Osteopathie und Training von den drei Kompagnons wird es auch geben. Wen haben wir noch? Elena Niedermeyer, die wird krasse Fälle aus der Radiologie zeigen. Die hat mir übrigens auch nochmal wieder zwei Fälle gesagt ja, zum Thema Krafttraining. Und als sie so ein bisschen mitbekommen hatte, dass es natürlich da auch ein bisschen Backlash gab, hatte sie mir so zwei Fälle genannt, die sie irgendwie gerade frisch hatte. Junger Mann beim Bankdrücken hinten die interspinalen Ligamente gerissen. Weißt du, auf der Rückseite beim Hochdrücken des Mitte 20 und hinten die Bänder abgerissen, durchgerissen. Musst du erstmal bringen. Und zweiter Fall beim Hip Thrust, ne? Irgendwie ganz geile Übung. Du hast so Oberkörper erhöht, hast so eine richtig fette lange Hantel auf der Hüfte liegen und streckst so die Hüfte so durch, ne? Mhm. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, geile Übung. Und da hat sich einer L4, L5 einen absoluten Sequester-Bandscheibenvorfall reingezüchtet. Auch mit Mitte 20. Völlig gesunder junger Typ. So sieht's aus. Das sind so die Fälle, die du halt dann siehst, wenn du in der Radiologie arbeitest. Nee. Und da wird sie einiges Interessantes mitbringen. Nächstes Jahr, das ist irgendwie auch ein ganz coole Geschichte.
Ja. Ja. Ja, aus meiner Perspektive, ich konnte es weitestgehend genießen. Ich war leider nicht das ganze Wochenende verfügbar, aber war ja auch dann Dozent und auch Gast, kann man sagen. Und es hat mir total Spaß gemacht und ich wäre jetzt auch nochmal drauf eingegangen als eins meiner Highlights und ich bin mir felsenfest davon überzeugt, dass die Karten sehr schnell weg sein werden. Ich habe schon in meinem Umfeld gehört, dass viele das mitbekommen haben, dass es gut gelaufen ist und dass es einfach auch ein fast familiäres Setting war außerhalb dieser Workshops, dass alle so ein bisschen zusammen Sport gemacht haben, zusammen gegrillt haben, ein paar Getränke getrunken haben und eine gute Zeit hatten. Und ich glaube, das wird einen ziemlichen Run geben. Ich hoffe, eure Server werden den Ansturm aushalten. Und ja, ich freue mich, nächstes Jahr auch wieder dabei zu sein und gucken, ob wir da die eine oder andere Nase wiedersehen, ob es ein ganz neues Line-up von Teilnehmenden geben wird oder wie auch immer das dann geartet sein wird. Aber das ist dann Zukunftsmusik. Ja, schön.
Genau.
Ja, ansonsten Jahresrückblick, Praxisarbeit. Ich bin jetzt im vierten Jahr an meinem neuen Standort durch und jetzt so langsam, muss ich sagen, beginnen die ersten Reparaturarbeiten tatsächlich. Ja. Also ich habe ja wirklich die Praxis vom Kern auf neu aufgebaut, Wände gezogen, Türen eingebaut, Elektrik neu gemacht und auch Sanitärarbeiten neu installieren lassen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich im November einen Ausfall einer Lichtanlage gehabt, wo ein sogenannter Konverter durchgeschmort war und das wurde in Österreich produziert, bis das dann wieder neu installiert und gebaut war. Das hat ewig gedauert und musste ich ein bisschen schmunzeln, weil jetzt so langsam schon so erste Abnutzungserscheinungen natürlich stattfinden. Ne? Es wird viel zur Toilette gegangen, es wird viel auf Stühlen gesessen, es werden viele Türen hin und her gezogen, es wird hier mal gegen getreten und da mal was fallen gelassen und die Praxis ist jetzt mittlerweile so richtig etabliert und richtig angekommen. So fühlt sich das in diesem Jahr für mich an und entwickelt sich auch immer noch ein bisschen weiter. Ich kämpfe immer noch mit Pflanzen, die zu wenig Licht bekommen und weigere mich aber
zu wenig Wasser auch bei mir.
Weigere mich aber da irgendwelche UV-Strahler dahinzustellen, weil ich die so hässlich finde. Kunstprojekte wechseln immer noch, aber auch nicht mehr in der Frequenz, wie es am Anfang war. Da möchte ich mich im nächsten Jahr nochmal ein bisschen drum kümmern, dass das nochmal wieder ein bisschen mehr wird. Aber das zieht auch einfach immer Kapazitäten und Zeiten, sich darum zu kümmern. Und ja, ich hatte jetzt einfach das Gefühl, einen Ort geschaffen zu haben, wo Leute gerne hinkommen. Und ich habe diese Woche nochmal eine Rückmeldung von einem Patienten bekommen, der da sich für unsere Arbeit bedankte und auch dafür dankte, dass es diesen Ort gibt, weil das neben medizinischen Themen, osteopathischer Behandlung und meistens dann Schmerzfreimachung auch einfach ein Ort ist, der für Aufklärung steht, der für Wärme steht und Kommunikation steht und man sich gerne einfach da aufhält und das ein großer gesellschaftlicher Beitrag auch ist, in diesen wilden, turbulenten Zeiten, wo man einfach hingehen kann und sich angenommen fühlt und gehört fühlt und auch mal ein bisschen Brass ablassen kann, ohne gleich in Streit zu geraten oder missverstanden zu werden. Und das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Lob. Das ist mir sehr nahe gegangen und hat mir gezeigt, dass wir da mit unserem kleinen Laden auf einem ganz guten Weg sind.
Ja, sehr schön. Durch sowas kriegt man das manchmal mit. Wenn man im Alltagsgeschäft ist, dann hat man ja manchmal so Scheuklappen auf, behandelt hier, behandelt da und aber das große Ganze sieht man halt manchmal erst, wenn man so ein bisschen Pause macht und zurückblickt. Und das finde ich persönlich auch ganz gut. Bei mir ist es jetzt ja am neuen Standort jetzt auch 4 Jahre tatsächlich. Dann haben wir mit 9 Standorten, also ich bin ja auch schon durchaus länger, jetzt fast, 10 Jahre schon in Stade, aber halt immer gewachsen. Und der neueste, größte Standort, der wird jetzt auch zum Januar auch nochmal ein bisschen weiter wachsen. Da habe ich jetzt auch nochmal einen Raum neu ausstaffiert. Das wird auch weitergehen und bin ich auch sehr happy drüber auf jeden Fall.
Fein. Also, ja. 2025 AD, was passiert 26, mein Lieber? Außer dem, was du schon gerade genannt hast, angeteased.
Was wird da passieren? Ja, ich glaube, eine Anerkennung werden wir noch nicht kriegen. Wobei, ich habe zwischendurch jetzt manchmal auch gedacht, vielleicht kommt dann Holterdiepolter um die über Nacht irgendwie dann doch dieses Berufsanerkennungsgesetz, was halt irgendwie in der großen Koalition bestritten werden soll. Aber eigentlich glaube ich nicht dran.
Glaube ich nicht.
Also entweder kommt das gar nicht während der Legislaturperiode oder es kommt halt irgendwie so Holterdiepolter auf die Schnelle. Und ja, was, keine Ahnung, was nächstes Jahr passieren wird. Ich weiß nicht, was nächste Woche passieren wird.
Also erstmal in unserem Rahmen gesprochen, das kann man ja vielleicht schon mal ganz zart anteasern. Es wird ein bisschen Literatur geben, wo wir dran mitgearbeitet haben. Ach, das ja. soll im ja, nächsten genau. Jahr erscheinen. Dazu dann bei Zeiten mehr, wenn es soweit ist. Du wirst deine etablierten Fortbildungen geben. Ich werde mit meiner Premiere-Fortbildung zur Sportosteopathie an den Start gehen im Juni. Das wird relativ zeitnah um die Summer School sein. Da gab es schon ganz viele Anmeldungen. Ich bin ganz aufgeregt jetzt schon. Das wird auf jeden Fall eine interessante Jungfernfahrt werden. Mal sehen. Dann wird sich unser Podcast vielleicht auch nochmal ein bisschen weiterentwickeln. Also auch da kann man so ganz zart mal sagen, dass wir das jetzt nochmal auf andere Organisationsstrukturen und Ebenen gehoben haben und noch ein paar Pläne haben, über die ich jetzt noch gar nicht so viel reden möchte, aber wo vielleicht nochmal das eine oder andere mehr kommt, weil wir kriegen die Rückmeldung von euch, dass ihr immer mehr haben wollt und dass ihr es so genießt und demütig versuchen wir daran weiterzuarbeiten und diesen kleinen Samen zu einem kräftigen Baum wachsen zu lassen, so wie es im Ikigai gerne beschrieben wird. Und Summer School liegt an. Und für mich im Hockey geht es dann wahrscheinlich im Februar weiter. Und wenn ich Glück habe, nochmal in ein Land, in dem ich noch gar nicht war, aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Also es geht immer Alter weiter eigentlich. Ich finde es ganz wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, was jetzt in einem Jahr wirklich gewesen ist, sich mal jetzt in der Weihnachtszeit hinzusetzen und nochmal wirklich zu reflektieren. Gott und die Welt inklusive mir sagt immer, die Zeit rennt immer weiter voran, schon wieder ein Jahr rum, schon wieder, es huscht so, man guckt nur noch von Woche zu Woche, was muss ich leisten, was muss ich abarbeiten, was habe ich mir da schon wieder eingebrockt, aber diese Zeit ist jetzt ja ganz wichtig, um nochmal ein bisschen zu reflektieren, um
ja, wichtige Sache,
um Sachen auch mal abzuschließen, loszulassen und dann Freiheit zu schaffen im Kopf und im Terminplan, um was Neues anzufangen, wenn man denn Lust hat. Und ich glaube, das ist das, was dann so eine innere Befriedigung auch erzeugt irgendwann.
Ja, auf jeden Fall, das muss man machen.
Ja, innere Befriedigung wollen wir auch noch mal dem einen oder anderen Hörer oder einer anderen Hörerin verschaffen. Wir haben noch mal bei unserem Social Media Account Instagram Knochenjob Podcast, falls ihr uns da suchen wollt und folgen wollt, gefragt, habt ihr Fragen an uns und schön, es kommt immer wieder was Neues, immer mal wieder auf Fragen, auf die wir schon mal eingegangen sind, aber wir haben ja mittlerweile auch irgendwie 140 Folgen gepumpt, da kann man schon mal den Überblick verlieren und ja, du hast gerade schon Berufsanerkennung angeteased, wir haben die Frage bekommen, glaubt ihr daran, dass das kommen wird, glaubt ihr daran, dass das einen Mehrwert gibt und wäre es für euch sinnvoll, die Osteopathie-Ausbildung zu vereinheitlichen? Klaas, was hast du da für eine Meinung zu?
Jein, was soll ich dazu drauf antworten, außer it depends. Ich sage ja, sollte es schon. Wenn es dabei mit Verstand vonstatten geht und ich könnte mir halt vorstellen, dass das, also wenn wir mal gucken, wie die deutsche Osteopathie so gemacht wird, das ist ja überhaupt nicht reguliert. Da haben wir sehr viel Freiraum. Es wird halt sehr viel an Altem festgehangen. Das muss ich leider sagen. Selbst an Standorten, wo es als richtiges Studium gemacht wird. Da wird sehr viel an alten Lehrmeinungen festgehalten, die 90 Jahre alt sind, über 100 Jahre alt sind teilweise. Ich finde es auch in Ordnung, sowas mit rüberzubringen. Aber man sollte nicht die Sachen ignorieren, die letzten 10, 15 Jahre passiert ist. Von daher denke ich, da wäre eine gewisse Reform notwendig. Und da würde ich das auf jeden Fall begrüßen, wenn es da eine Vereinheitlichung gibt. Und dann müsste sich natürlich auch hingesetzt werden und zu gucken, okay, wie machen wir das? Natürlich ist dabei dann halt eben auch das Problem, dass da vieles dann wegfällt. Also das hat man ja in England gesehen, das hat man in Frankreich gesehen, dass dann halt viele Bereiche, die wir ja so lieb gewonnen haben, viszerale Osteopathie, kraniale Osteopathie, dass das dann halt einfach auch mal wegfällt. Und dann sind wir dann irgendwie nur noch Manualtherapeuten. Das könnte passieren. Und das ist natürlich dann irgendwie auch eine Gefahr, die ich dahinter sehe, dass man dann halt nicht mehr so ein integrativer, ganzheitlicher Osteopath ist, so wie wir uns halt sehen, sondern dann halt irgendwie nur noch ein Bewegungsapparat herumdrücker, so ungefähr. Ne? Gut, wir wissen ja alle, dass du nichts anderes bist, Dennis.
Aber so sieht's aus.
Du hast es immerhin drauf. Da stehe
ich mit meinem Namen. Aber ich hab's perfektioniert, ihr kleinen
Ratten. Du hast es halt immerhin drauf, ja, genau. Und da gibt's auch andere, die es. Ja, ich finde schon, und ich möchte bitte daran beteiligt werden, ich möchte nach meiner Meinung gefragt werden, wenn es so sein sollte, wie die Ausbildung vonstatten geht. Weil ich habe das schon mal gesagt, natürlich auch ein bisschen mit übertriebenem Ehrgeiz, das gibt mir 2 Jahre und gibt mir eine Kursplanung und ich mache auf jeden Fall, ich bilde in 2 Jahren sehr effiziente Therapeutinnen und Therapeuten aus und brauche dafür nicht 4 Jahre und 5 Jahre, weil man einiges weglassen könnte. Andere Sachen darf man aber auch nicht zu kurz gestalten.
Ja, ich, ja. Also es ist, ich mag es, dass es so frei ist, ehrlicherweise. Ich mag es auch, dass ich als Studierender und Schüler mir die Schulen angucken kann und mir aussuchen kann, wo ich mich am besten aufgehoben fühle. Ich mag es auch, das Alte zu benennen und auf Basis dessen sich kritisch damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass das einen absolut wichtigen pädagogischen Beitrag dazu leistet, dass man fähig gemacht wird, sich weiterzuentwickeln, Dinge selbst zu beurteilen und für sich zu nutzen oder sich dagegen zu entscheiden, sich in andere Richtungen zu gehen. Aber der Punkt, den du richtig gesagt hast, ist das krampfhafte Festhalten davon, sowas bis ins kleinste Detail lernen zu müssen. Das finde ich auch schwierig, zumal viele Dinge einfach auch widerlegt sind. Und ich habe von keinem aktuell praktizierenden Osteopath, Osteopathin jemals gehört, dass mit irgendwelchen Fryatt-Gesetzen befundet, argumentiert oder gearbeitet wird. Und ich weiß noch, wie viel Zeit wir damit verbracht haben, uns das in den Schädel zu kloppen, um da die Prüfung zu bestehen. Das ist natürlich Banane und albern.
Ja, es gibt schon noch. Hatte ich auf jeden Fall auch ein Gespräch mit einem Fortbildungsteilnehmer dieses Jahr.
Das zu benennen, finde ich gut. Einmal zu begreifen, worum es geht, finde ich auch gut. Aber dann kann man so ein Thema meiner Meinung nach auch beiseite legen. Ich glaube nicht, dass die Anerkennung kommen wird. Dafür ist die Osteopathie immer noch zu nischig und der Druck der Regierung viel zu hoch, sich um andere Themen zu kümmern. Aber das ist nur Spekulation. Warten wir mal ab, was da passiert. Ich bin eher gespannt darauf, wie das weiterhin mit den Kostenübernahmen für Osteopathie durch die Krankenkassen geregelt sein wird.
Ja, das ist eigentlich die Frage, ne? Was ist mit der Kohle? Das ist das, was uns interessiert.
Ist immer mehr eingestampft worden und ich glaube, dass die Osteopathie aktuell immer noch am seidenen Faden daran hängt, dass die gesetzlichen Kassen zumindest ein bisschen was dazu beitragen. Ich glaube, wenn das wegbrechen würde, dann wäre dieser ganze Berufsstand und auch die Motivation, sich mit der Osteopathie zu beschäftigen, noch mal etwas geringer. Das muss man ganz klar mit reinbringen. Nichtsdestotrotz schätze und genieße ich es, so ein freier Vogel sein zu dürfen, der ich bin und so arbeiten zu können nach dem Gusto, in dem ich bin. Und ich glaube, dass alles, was mit Anerkennung zu tun hat und Reglementierung und mit staatlicher Organisation und auch mit festem Curriculum in der Ausbildung zu Lasten dieser Freiheit gehen würde. Ich kann die Argumente verstehen, warum man sowas angeht. Ich habe persönlich aber keinen Druck da drin, das jetzt zu forcieren, sondern nimm's so, wie es kommt und guck mal, was ich dann daraus ziehen werde.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Haben wir schon mehrfach uns dazu geäußert und wir kommen immer zum selben Punkt, auf jeden Fall.
So ist es. Hast du noch eine Frage gekriegt bekommen?
Ich würde gerne, eine Frage war, wie sind wir so cool geworden?
Wie sind wir so cool geworden?
Ob wir nicht ein bisschen abgebaut haben über die Jahre, weiß ich nicht genau. Ich wollte gerne mal, wir hatten so eine ganze Kette an Fragen bekommen von jemandem von
einem Hörer. Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Wie sind wir so cool geworden am Patienten oder so cool, wie wir jetzt so am Mikro allgemein sind?
Das war
oder?
Mit einem Zwinker-Smiley gefragt worden. Eigentlich wollte ich es gar nicht unterbringen, aber ich dachte, wir gehen mal auf die Fragen ein.
Okay, ja.
Du hattest von einem Hörer so eine ganze Kette an Fragen gestellt bekommen und die fand ich ziemlich cool, weil das wichtige Fragen sind, gerade so für Leute mit einem Praxisstart so und auch allgemein die Patientenbehandlung, jetzt nicht nur, wie ich die Hand anlege, sondern wie wir den Umgang damit machen. Und das fand ich cool, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Da war eine Frage, ich paraphrasiere, wie geht es um den Vertrauensaufbau zum Patienten? Also wie bauen wir Vertrauen auf? Gezielt oder vielleicht nicht gezielt, sondern halt unterschwellig. Wie passiert das bei uns? Und das ist eine gute Frage, weil das natürlich absolut wichtig ist, Vertrauensverhältnis. Und ich hatte mir da jetzt so aufgeschrieben, ja, Vertrauensverhältnis, glaube ich, dass bei mir so Authentizität wichtig ist. Hatte ich vorhin schon mal erwähnt beim Lehren. Da halte ich das für noch wichtiger beinahe oder da ist es mir auf jeden Fall noch mehr bewusst, wie wichtig ich das finde. Authentizität und Vertrauen halt eben dementsprechend zu haben. was für Techniken oder was für Herangehensweisen nutze ich. Da habe ich Vertrauen drin, dass ich damit Erfolg habe und das spüren die Patienten so. Und auch authentisch zu sein, was mache ich da eigentlich? Das wird ja immer mal wieder gefragt, was machen sie da jetzt eigentlich, ne? Und wie funktioniert das und so? Und wenn ich da irgendwie ins Stottern gerate und irgendwie mir selber nicht erklären kann, wie das halt vielleicht funktioniert, dann ist das auch nicht so toll. Dann merken das die Patienten vielleicht auch und sind dann vielleicht auch irgendwie, manchmal sagen die das, manchmal denken sie sich aber auch nur einen Teil, was macht denn der Typ da gerade, warum drückt er mir volle Kanne in den Bauch rein oder warum hat er halt irgendwie seit 5 Minuten die Hand auf meinem Brustbein liegen, sagt nichts und bewegt sich gar nicht und ist der Typ eingeschlafen oder so. Das kann ja sein, dass die sich das denken, deswegen ist da halt Aufklärung wichtig und halt aber neben dieser Aufklärung halt auch einfach, ja, das davon überzeugt zu sein, ne? Erfolge damit zu haben. Und dadurch kommt dann halt auch Vertrauen, denke ich. Mhm. Neben allem, wie gesagt, man kann ja auch vieles passiert auf der verbalen Ebene, vieles halt ja eben auch auf der nonverbalen Ebene. Und ich glaube, das ist halt einfach ganz wichtig, weil es ja auch viele dieser Prozesse, die irgendwie ablaufen, ja auch unterbewusst sind, wo halt manchmal auch drüber sprechen ja auch in einigen Fällen auch störend sein kann, ne? Wenn man versucht, Gefühle oder Prozesse, die irgendwie stattfinden, zu verbalisieren. Das ist dann ja manchmal auch zum Scheitern verurteilt.
Ja, Vertrauensbildung beginnt bei mir schon bei der Terminbuchung. Wenn die Menschen auf meiner Internetseite sind, dann haben die eine Idee, wie ich so ticke oder wie wir so ticken oder was für eine Räumlichkeit sie da erwartet. Und da ist das Wort Authentizität absolut korrekt, dass wenn sie es dann wiederfinden, wenn sie in die Praxis kommen, dann ist das schon mal ein gehaltenes Versprechen. Wenn es klappt, die abgesteckten Termine auch wirklich so einzuhalten, die Leute da nicht irgendwie eine halbe Stunde im Wartezimmer sitzen zu lassen oder bei der Begrüßung sich 2 Sekunden Zeit zu nehmen, in die Augen zu schauen und vielleicht ein Glas Wasser anzubieten und denen kurz zu erklären, wo denn das Bad zu finden ist, wo sie Platz nehmen mögen, wo ich jetzt gleich sein werde und dass ich mich dann gleich melden werde und sie einsammeln würde. Das sorgt für Parasympathikus-Aktivierung, Entspannung, dann eine Räumlichkeit zu haben, wo man gerne auch mal kurz innehalten kann, verweilen kann, und dann einfach eingesammelt zu werden, in den Raum geführt zu werden, vielleicht nochmal 1, 2 kurze Worte, bist du gut hergekommen, oder irgendwas,
Wetter.
Ja, was weiß ich, Wetter, was gerade so anliegt, nochmal genannt zu haben und dann quasi seine Arbeit zu beginnen und immer wieder den Menschen da abzuholen, wo er gerade steht, zuzuhören, aktiv zuzuhören, Fragen zu stellen, schon mal Erklärungen zu bieten und dann zu behandeln. Da ist es dann häufig wichtiger, die Leute mit diesem guten Gefühl nach Hause zu schicken, als dass du jetzt wirklich ein Outcome generierst in der ersten Behandlung, zum Beispiel zu Schmerzfreiheit führt. Es ist wichtiger, die Leute mit einer Awareness oder gutes Gefühl, es klingt jetzt ein bisschen verlogen. Also wenn die Leute sich gehört fühlen, verstanden fühlen und einen Plan an die Hand bekommen haben, dann fühlen sie sich häufig besser, als wenn du jetzt eine Stunde lang wahnsinnig gezaubert hast und alles hast knacken lassen und massierend hast und Zaubertricks angewendet hast. Das ist auch gut und auch wichtig, aber ich glaube, viel passiert einfach nonverbal, wie du schon sagtest, auf zwischenmenschlicher Ebene und all das trägt dazu bei, vertrauensbildend zu sein und auch für etwas unorthodoxe Fragen zur Verfügung zu stehen, hinterher nochmal nach der Behandlung für Rückfragen zur Verfügung zu stehen. Und ja, da gibt es allein darüber könnte man mal eine ganze Fortbildung machen. Vielleicht ist das nochmal irgendwas, was ich mal in irgendeinem Kontext aufgreife. Aber ja, das zur Vertrauensbildung.
Ja. Zweiter Teilaspekt der Frage, wie wir unsere Aufklärung gestalten. Das haben wir jetzt ja teilweise auch schon mit beantwortet. Ich finde es halt auch ein bisschen störend, nochmal deine Ausführungen aufzugreifend, so den Leuten halt gleich zu anfangen, so zwei Zettel zuzuschieben. Ne? Die sollen Datenschutz unterschreiben, die sollen Behandlungsvertrag unterschreiben, die sollen Aufklärungsbogen unterschreiben, weil das alles halt gemacht werden muss heutzutage. Das finde ich ist wichtig, aber es unterbricht das Ganze ja dann irgendwie auch schon, ne? Was du so sagtest, die Leute erstmal abzuholen, erstmal aufzuklären, die sind in einer neuen Situation teilweise irgendwie. Das finde ich dann irgendwie so ein bisschen schade. Aber wie klären wir die Leute auf? Das hatten wir auch schon immer mal wieder angeschnitten. Aufklärungsbogen habe ich. Mittlerweile hatte ich viele Jahre nicht. Habe ich jetzt aber irgendwann auch gerade durch das Setting, dass ich jetzt mehrere Mitarbeitende habe, das halt irgendwie auch mit reingenommen, weil ich nicht länger nur für mich verantwortlich bin. Was ich mir aber da nochmal notiert habe, ist, dass man auch für seine Aufklärung auch eine Handlungsgrundlage braucht. Also auch für mich selbst. Dass ich halt das, was ich mache, auf relativ robuste Füße stelle, dass ich durch meine Untersuchung, durch meine Anamnese halt eine sogenannte handlungsorientierte Hypothese habe. Dass ich jetzt irgendwie nicht irgendwelche Untersuchungen mache, weil ich die mal gelernt habe, die mir aber irgendwie null Informationen bringen, sondern dass ich halt irgendwie versuche, möglichst zielgerichtet was rauszufinden und das behandle ich dann. Und das kann ich dann halt auch meinen Patientinnen und Patienten irgendwie auch dann klar darstellen. Ja, ich habe jetzt irgendwie durch meine Untersuchung, irgendwie ist er an deinem Fuß, der läuft nicht so richtig, da war ja mal irgendwas, da merke ich, da ist irgendwas von den Fußwurzeln, unbeweglich. Da gucken wir mal, ob da was knackt. Knacks, ups, es hat geknackt. Und ich glaube, dass dadurch ein Einfluss aufs Knie, aufs Becken und so weiter ist. Das so könnte ich das halt irgendwie darstellen. Oder, dass wenn halt einfach der Rücken wehtut und wir merken, boah, der Rücken, da ist alles total verhärtet, verfestigt, verknuddelt, da müssen wir jetzt vielleicht mal mit ein paar etwas kräftigeren Techniken rangeht, das ist okay, wenn das ein bisschen wehtut. Ist das okay, wenn es für Sie wehtut? Sagen Sie Bescheid, wenn es nicht so ist. Dann machen wir da mal ein bisschen die Muskeln und die Faszien ein bisschen locker. So, dass man da eine Handlungsgrundlage hat, selbst wenn manche dieser Mechanismen noch so ein bisschen fraglich sind. Wir sind ja auch keine Wissenschaftler, die jedes Detail ganz genau durchdringen müssen. Es muss ja verständlich sein. Und auch da ist wieder so Authentizität halt irgendwie eine wichtige Sache für mich.
Ja, absolut. Und man kann auch gar nicht immer alles vorhersehen, was so passiert. Also ich erinnere mich an einen Fall, wo ich einen Menschen an der Schulter behandelt habe und dann hat er Fieber bekommen 2 Tage später und danach waren die Schulterschmerzen weg und ich wusste gar nicht, dass ich so stark das Immunsystem angetriggert habe, aber ich bin mir sehr sicher, dass das durch mein Zutun passiert ist und darüber hat mir noch nicht gesprochen. Dann hat er bei mir in der Praxis angerufen und gefragt, so, boah, ist das normal? Und dann habe ich gesagt, ja, das kann durchaus mal sein. Und ich bin eigentlich ganz froh drum. Ich hoffe, dass du jetzt durch dieses Fieber kommst, aber warten wir es mal ab. Und dann war der super happy hinterher. Und du kannst den tollsten Aufklärungsbogen der Welt haben. Ich glaube, am Ende des Tages, das gebildete Vertrauen ist das Entscheidende. Und das Ankündigen, dass es Reaktionen geben kann, ist das andere Entscheidende, die Leute vorzubereiten, dass da irgendwas Ungewöhnliches passieren könnte und dass du da bist, wenn denn irgendwelche Fragen auftauchen. Und damit bin ich jetzt im letzten Jahr richtig gut gefahren. Ich hatte gar keine Probleme mehr mit irgendwelchen Behandlungsreaktionen oder dergleichen oder irgendwelchen Fragezeichen. Und meine Therapie entwickelt sich dann auch während des Tuns. Also ich fasse dann sämtliche Körperregionen, die ich für interessant empfinde, ab und mal ist es für mich behandlungswürdig und mal kann ich davon auch ablassen. Und wenn ich das Gefühl habe, hier bin ich jetzt und folgende Technik wende ich an und aus meinem Erfahrungsschatz könnte das diese und jene Konsequenz zur Folge haben, dann kläre ich in der Sekunde darüber auf, wo ich gerade bin, was ich vorhabe und frage dann, ob das okay ist und frage dann auch, ob es okay ist, wenn es denn dann hier vielleicht zum Beispiel einen blauen Fleck geben könnte. Und da habe ich noch nie irgendjemanden Nee, kann ich auch nicht, nie kann ich das nicht sagen, so aber die überwältigende Mehrheit ist damit d'accord und fein und lässt sich dann gerne darauf ein, weil sie das Gefühl haben, okay, wir gehen jetzt hier mal gemeinsam durch dieses Problem und gucken mal, was passiert, aber der Typ hat eine Idee, was er da machen will und hat einen Plan und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt und ja, das ist so ein bisschen das, was ich über Aufklärung versuche mitzugeben. Ansonsten, wenn ich bestimmte Strukturen nochmal erklären will, also die Dura, da sehe ich immer viele Fragezeichen auf der Stirn, wenn ich versuche, die inneren Prozesse in der Wirbelsäule zu berichten. Dann suche ich mir immer schnell im Internet irgendwelche Bilder raus und zeige die und anhand dieser Bilder erkläre ich, was ich da jetzt gerade vermute und was wir jetzt gerade gemacht haben und gebe dann darüber auch nochmal ein bisschen Aufklärung mit und dann schicke ich die erstmal los und bis jetzt bin ich da persönlich sehr gut mitgefahren.
Ja, das ist eine ganz gute Idee. Ich glaube, das machen sehr viele Leute Land auf Land ab. Mache ich auch immer gerne, die Strukturen zu zeigen.
Ja.
Andere Frage,
nur noch eine, ich habe auch noch eine, aber hau du mal raus.
Wie man Patienten gewinnt, gerade für den Neustart.
Ah, Marketing und Werbung, ja.
Ja, genau. Mhm. Ich sag dazu immer, einfach gute Arbeit machen.
Ja, das ist richtig.
Das war jetzt auch nochmal die Kollegen diese Woche nochmal gesprochen und er so gesagt hat, wir sind jetzt mit 8 Osteopathinnen und Osteopathen bei mir in der Praxis und so, das ist ja auch schon irgendwie krass gewachsen über viele Jahre, wir sind langsam und organisch gewachsen, langsam vielleicht auch nicht, aber so Stück für Stück einfach immer mehr geworden. Die Neuankömmlinge, Mitarbeitende, die meisten sind ja freie Mitarbeitende, die machen ihr Ding. Mein Spruch ist immer, Patienten sollen zufrieden sein, Mitarbeitende sollen zufrieden sein, dann kann ich zufrieden sein. Je weniger ich mich um irgendwelche Unzufriedenheiten von irgendwelchen Leuten kümmern muss, desto weniger Ärger habe ich. Und da kann ich mich auf mein ganzes Kram konzentrieren und es bleibt weniger Arbeit drumherum liegen. Und das ist halt einfach wichtig. Das ist ein abgedroschener Spruch, aber alle sollen möglichst zufrieden sein, wie auch immer man das vonstatten gehen lässt. Und das zahlt sich aus. Zufriedene Patientinnen und Patienten bringen neue Leute mit sich. Und das ist auch so eine Frage des Standorts. Also das betone ich immer wieder gerne, wenn ihr jetzt hier eine neue Praxis aufmacht und ihr macht das mitten in Hamburg, mitten in Berlin, dann ist das aktuell nicht mehr so leicht, wie es halt vielleicht vor 10 Jahren oder 5 Jahren war oder so. Das ist halt einfach, es gibt viel mehr Konkurrenz. Alte eingesessene Praxen sind etabliert, die haben die Hütte voll. Neustart ist schwierig, gerade wenn ihr noch keinen Namen habt. Und in einer Kleinstadt, da kann das durchaus anders laufen. Auch da gibt es mittlerweile viele Osteopathiepraxen mittlerweile, aber da ist aus meiner Sicht, da zählt noch das Wort, da zählt noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Natürlich ist das in der Stadt genauso, aber das ist mein Eindruck, in Kleinstädten oder in Kreisstädten oder ländlichen Regionen ist das ein größeres Ding. Solche Sachen wie Marketing. Ich bin nicht so der Marketing-Freund, könnte man sagen. Instagram mache ich so stiefmütterlich. Website ist so okay. Der Podcast ist ja eigentlich Marketing, aber wir machen das, wir haben das ja nie aus Marketinggründen gemacht, sondern einfach aus Spaß und weil wir irgendwie den Eindruck haben, wir müssten uns mal so ausdrücken. Darum geht es. Und darüber kommen bei mir eher weniger Patienten. Das ist bei dir aber in der Stadt auch anders, ne? Wo die Menschen auch irgendwie ein bisschen noch anders gestrickt sind. Das sind auf jeden Fall Unterschiede da. Also bei mir sind halt so andere Berufsgruppen. Hebammen sind wichtig, andere Ärzte sind wichtig, Physiopraxen sind wichtig. Das Wichtigste sind die Patientinnen und Patienten, das muss man einfach sagen. Und irgendwann, als ich meinen Osteopathie-Titel hatte, wo ich dann jetzt endlich diese 5 Jahre abgeschlossen hatte, da habe ich meine Werbeannonce in der Zeitung gemacht, in so einem umsonst Wochenblatt, was jeden Mittwoch in allen Briefkästen rumfleddert. Das war damals ein richtiges Ding. Da wurde ich ein halbes Jahr später noch drauf angesprochen. Ernsthaft? Da hatte ich dann ja wirklich. Ja. Witzig. Da das war ein echtes Ding. Da hatte ich gesagt, hier Praxiseröffnung, kommt vorbei. Es gibt ein paar Snacks, es gibt eine Verlosung. Ich habe ja von meinen Büchern welche verlost und so. Es war gar nicht so viel los. Also es waren schon einige Leute da. ich sag jetzt mal irgendwas unter 50 oder so, die dann im Laufe der Stunden da vorbeigekommen waren. Aber diese Werbeannonce, so eine neue Öffnung von der Praxis, das war wirklich ein Ding. Das muss ich sagen. Das hat es dann irgendwie dann doch viel gebracht. Ich hätte es dann nochmal gemacht zur Neueröffnung des neuen Standortes, also ohne Eröffnungsfeier, aber halt mit dem Hinweis. Und das hatte dann nicht mehr ganz so viel gebracht. Ich weiß nicht, ob irgendwie die Auflage der Zeitung zurückgegangen ist oder so. Das war damals aber ein starkes Ding. Und vielleicht ist das, je nach Standort, je nach Region auch so ein Ding. Macht eine Eröffnungsfeier, ladet ein paar Leute aus Praxen, alte Patientinnen und Patienten, wie auch immer. Das könnte funktionieren. Aber heutzutage, wenn ihr es drauf habt und Bock drauf habt auf Social Media und sowas, dann ist vielleicht das auch die bessere Marketingstrategie für euch.
Ja, also die Frage ging ja explizit für Neustarter. Am Ende des Tages hast du recht, du musst absolut gute Arbeit leisten. Wer sich langfristig durchsetzen will, muss jedem Menschen ein bisschen helfen können und ein gutes Gefühl geben. Und dann bringen die Leute auch andere Leute mit. Aber wenn du niemanden hast, den du initial helfen kannst, dann, also dieser Schneeball muss ja auch erstmal irgendwie anfangen zu rollen. Und jetzt hast du schon einige interessante Aspekte genannt. Ich kann immer nur wiederholen, sucht euch soziale Einrichtungen oder Sportvereine, in dem ihr erstmal frei eure Arbeit präsentiert, wo ihr erstmal anbehandelt, erstmal einfach da seid, ansprechbar seid und dann werdet ihr auch mehr gesehen. Wie Klaas schon richtig sagte, die Welt wartet jetzt nicht auf den nächsten neuen Osteopathen, weil es gibt schon auch einige. Aber wenn ich mich etablieren will, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, gesehen zu werden. Und für den einen ist der Sportverein der Go-To-Weg, für den anderen ist es Social Media, irgendwelche Übungen, irgendwelche berufspolitischen Sachen vonstatten zu gehen, obwohl ich da manchmal so das Gefühl habe, dass das jetzt nicht so sehr den Patienten anspricht, sondern mehr ein bisschen berufspolitisch beziehungsweise B2B, sagt man heute, aufgefasst werden könnte. Versucht, weiß ich nicht, bei euch im Altenheim mal zu erklären, was Osteopathie so ist. Ich habe Vorträge am Anfang gehalten vor irgendwelchen Eltern von Sportlerinnen und Sportlern, habe mir überlegt, wir könnten doch mal alle durch so einen osteopathischen Scan schicken. Und hier bleibt mal einer kleben und da kommen mal zwei und da kommen mal drei. Und dann kann man diesen Schneeball langsam anfangen rollen zu lassen. Da muss man ein bisschen kreativ sein und sich, wie Klaas schon sagte, an die Umgebung, wo ich mich jetzt gerade aufhalte, so ein bisschen anpassen. Was gibt's da? Gibt's da irgendwie ein Volksfest, wo ich mal einen Infostand mache? Oder gibt's da irgendwie einen Stadtlauf, wo ich mal anbiete, einfach die Läufer parallel ein bisschen zu behandeln oder nach dem Lauf ein bisschen zu behandeln? Oder gibt es eine Kulturveranstaltung, wo ich als Sponsor auftreten kann oder wo ich vielleicht irgendwie einen Beitrag zu leisten kann? Da muss man ein bisschen out of the box denken und das dauert auch ein bisschen, also das passiert nicht nach einer Aktion und einer Annonce und dann hast du den Laden voll, sondern ich bin ja zum Beispiel in Teilzeit angefangen zu arbeiten und im ersten Jahr war das wirklich wenig so, da habe ich viel Freizeit gehabt, da konnte ich mich dann noch mit Fortbildung oder mit dem Aufbau meiner Organisationsstrukturen gut beschäftigen und dann irgendwann merkt man das gar nicht, dann fängt das Ganze an so zu laufen. Ich habe zum Beispiel jetzt in meiner Praxis einen Mitarbeiterwechsel gehabt und dieser neue Kollege war auch jetzt erstmal ein weißes Blatt Papier und die Etablierten waren erstmal die Go-To-Leute und er musste wirklich kleine Schritte gehen, aber jetzt zum Beispiel ist das Weihnachtsgeschäft, jetzt wird so bei uns in der Praxis jeder freie Termin irgendwie aus den Händen gerissen und das heißt, er kann sich jetzt da auch etablieren und hat jetzt da gerade auch eine Masse Mensch zum Behandeln und das wird dazu führen, dass da wieder 5, 6, 7 kleben bleiben und dann im nächsten Jahr auch übers Jahr verteilt kommen und so weiter und so fort, aber es gab seltenst die eine Person, auf die gewartet wurde und die dann ganz oben eingestiegen ist. Alle sind erstmal ganz klein angefangen. Ansonsten Nischen helfen total, wenn du sagst, ich mache jetzt Gynäkologie oder ich mache Kinder oder ich mache Sport oder ich mache Menschen mit einem bestimmten Krankheitsbild oder bestimmten Problematiken oder sowas und sich da dann auch in den Netzwerken zu präsentieren, bei Ärzten Klinken zu putzen oder bei Hebammen Klinken zu putzen oder in Selbsthilfegruppen mal einfach einen Vortrag zu halten, hat bis jetzt immer gezogen bei mir.
Mhm. Ja, ich hatte letzte Woche auch Osteopathen bei mir in Behandlung und der hatte mir auch gesagt, der hat auch diesen schweren Schritt gemacht aus der Physiotherapie in die Osteopathie rein und hat halt einen klaren Cut gemacht. Man kann ja auch, wie es einige machen, Physio und Osteo kombinieren. Als Physio hast du auf jeden Fall, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du da genug zu tun hast, weil es halt einen krassen Mangel da gibt und das ja auch ein Heilmittelding ist. Ich finde es aber tatsächlich gut, wenn du nicht dauerhaft irgendwie in dieser Physioschiene hängen bleiben willst, irgendwann zu sagen, ich mache jetzt hier nur noch das eine. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen zu machen. Da hast du dann aber durchaus am Anfang auch eine längere Zeit eine Durststrecke. Und das hatte der mir auch gesagt, dass das echt ein bisschen gedauert hat. Und da halt auch dann auch Corona dazwischen kam, was ja dann halt so einigen Leuten auch übel mitgespielt hat. Aber ich denke, langfristig lohnt sich das. Und da sollte man eben entsprechend so denken und handeln.
Okay, Klaas, mit ein bisschen Blick auf die Uhr würde ich ganz gerne noch eine Frage stellen. Und den Rest ziehen wir mit ins neue Jahr, wenn du wenn du fein bist.
Okay.
Wir sind ja jetzt hier besinnlich in der Weihnachtszeit. Eine Frage out of the box, die man durchaus philosophisch-spirituell auch mal angehen könnte. Und zwar, seid ihr in der Lage oder ab wann beginnt der Punkt eurer Arbeit, wo ihr merkt, dass der behandelte Körper nicht mehr nur reagiert auf das, was ihr tut, sondern wo der Körper beginnt, sich selbst zu orientieren und selbst Dinge in die Wege zu leiten? Schöne, sehr osteopathische Frage, wie ich finde. Ja. Und das allererste, was mir dazu einfiel, ist natürlich der good old still point, den wir kraniosakralen immer wieder zu Rate ziehen. Das heißt, den Rhythmus, den wir spüren, ein bisschen zu erden, zu reglementieren, einfach alle Störfaktoren wegnehmen.
Erzähl doch nichts, das machst du doch selber nicht.
Dann dem Körper den Freiraum zu geben, sich wieder selbst zu entfalten. Ich selber mach's nicht, aber das ist absolut osteopathische Antwort auf diese Frage.
Ja, okay, mega unauthentisch.
Ja, gibst du mir was?
Ja, als wir bei der Vorbereitung kurz über diese Frage gesprochen haben, da ist mir aufgefallen, dass ich da nicht viel zu sagen kann, ehrlich gesagt. Was mich ein bisschen schockiert hat, über mich selbst.
Mhm. Okay.
Weil wir uns vielleicht, oder ich mich auf jeden Fall, dann eher so auch als jemand sehe, der derjenige ist, der mehr Input gibt und auch mehr davon überzeugt ist, dass ja mein Input das Tolle ist, was da halt irgendwie funktioniert, was gebraucht wird. Und dass der Körper das, was er halt macht, das ist mir schon wichtig. Mir ist ja auch klar, dass ohne eigene Regeneration da nichts passieren würde, ohne Homöostase und ohne Selbstheilung nichts passieren würde, selbst beim Chirurgen ja nicht, dass ich da, ich will nicht sagen, einen blinden Fleck habe, aber dass das halt auf jeden Fall es nicht für mich so einen Punkt gibt, wo ich jetzt sage, zack, jetzt lassen wir die Finger davon, jetzt ist alles gut. Bei mir sind es die 45 Minuten, wenn die vorbei sind, dann ist der Mensch selber dran. Nee, es klingt ein bisschen blöd, aber ich glaube, dass das halt eben in dieser Kranioschiene, der Stillpoint, auch, glaube ich, in der Biodynamik halt einfach, da spielt das halt eine deutlich größere Rolle. Da werde ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen müssen.
Ich glaube, dass wir in dieser Stunde, sagen wir mal, oder in 45 Minuten, das selten erleben, dass der Körper aus sich selbst raus sich neu orientiert, bis auf jetzt, wenn du Kraniosakraltherapeut bist vielleicht. Ich glaube, das passiert in den Stunden und Tagen danach. Also ich habe häufiger das Gefühl, wenn ich das Glück hatte, den Menschen in einer Behandlung zu helfen und sie kommen wieder und mir berichten, wie sich was entwickelt hat, was sie jetzt Neues tun, seitdem sie bei mir waren, oder dass sie ein Gefühl haben, jetzt kann ich wieder den Sport treiben, den ich machen möchte, oder jetzt kann ich wieder laufen gehen, ohne dass mein Knie immer wieder anschwillt. Da ist so ein Switch zwischen dem, was durch mein Dazutun an Reaktionen hervorgerufen wurde. Am Ende des Tages ist das, was wir ja erzeugen, nach meiner Meinung, dass wir die Blockaden wegnehmen, die Hindernisse wegnehmen und dem Körper dann Zeit geben, sich selbst zu organisieren. Und ab wann das nur noch Reaktion auf unser Tun ist oder ab wann der Kreislauf dann aus sich selber raus sich wieder organisiert oder der Körper sich selbstständig macht, um die Dinge dann zu regeln, das kann ich auch nicht beurteilen. Das kann ich nur erhoffen und am Ende des Tages dann nach der Karenz zwischen der ersten und zweiten Behandlung mir erzählen lassen. Aber wie du schon sagst, dieses unmittelbare, ich gebe einen Impuls in den Körper, bekomme eine Antwort, eine Reaktion und bekomme dann nochmal eine Reaktion vom Körper. Geh jetzt raus, ich mache das jetzt ab jetzt hier selber. Das ist sehr feinstofflich und sehr, sehr zart. Der Körper ist da nicht so, der schaltet nicht den Kippschalter um und dann leuchtet auf einmal eine grüne Lampe, sondern das ist ja schon ein sehr ja nahezu spiritueller Moment, würde ich mal sagen. Da sind wir in dem Switch zwischen Psyche und Soma, zwischen haptischem und nicht mehr greifbaren. Hochinteressant, ist, glaube ich, ein Thema für die Psychosomatik auch, oder spielt eine große Rolle mit rein, aber sehr schwer im Praxisalltag tatsächlich zu wahrzunehmen, ja.
Mhm. Ja. Ja. Wie gesagt, spannende, gute Frage.
Ja, alright.
Ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen müssen, glaube ich.
Ein bisschen drüber philosophieren, wenn ihr da auch Ideen zu habt, schickt uns die gerne, dann werden wir im kommenden Jahr nochmal aufgreifen. Wir machen jetzt mal ein kurzes Break und machen
genau, dann unsere die nächsten Fragen ziehen wir ins nächste Jahr.
Altbekannte, gute Dinge nach der Pause. Bis gleich.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. wo wir vorhin das Thema Auslandsreisen und Ausblick auf das Jahr 2026 hatten, möchte ich mal 3-4 konkrete Happenings ansprechen. Ich habe vom Berufsverband der EFDMA eine E-Mail bekommen, dass es im September einen FDM-Kongress in Kasachstan geben soll. Hm. Im September 26. Wie gerne würde ich nach Kasachstan?
Ja, du siehst auch aus wie ein Kasache, Alter.
Ich bin halber Kasache, auf jeden
Fall. Kanisterkopf, echt.
Ja, genau. Manche kennen Shavkat Rachmanov vielleicht. Das ist momentan so der Aushängekampfsportler aus Kasachstan. Ich weiß nicht, ich bin ja ausgetreten aus der EFDMA. Ich weiß nicht, ob die mich dann auch irgendwie begrüßen würden, aber nett wäre es auf jeden Fall. Wo ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hinfahren werde, ist die International Conference von Pantarei Pro Osteo, niederländischer Verband. Die widmet sich im nächsten Jahr dem Thema Viscera, Deep Within Innovations and Insights in Visceral Osteopathy. Das findet am 18. und 19. September statt, 26 in Sint-Michaels-Christel. Das ist an der Maas, relativ zentral im Lande. Kommt man so aus Deutschland und gerade Westdeutschland ganz gut hin. Die haben ein ziemlich gutes Line-up am Start. Da geht es, wie gesagt, um Viscera im Wesentlichen. Da sind dabei unter anderem René Schwedeik, der hat das ja begründet, das ist ja so der Hauptdozent da. Dann haben sie Jaap van der Waal dabei. Nochmal eine Möglichkeit, den nochmal zu sehen. Der macht ja nur noch wenig, ne? Wir hatten ihn in der Embryologie bei uns in der Ausbildung. Frank Willard, auch ein bekannter Anatom aus den USA, auch ein großes Ding. Dann kommt Jason Haxton, den kennt der ein oder andere auch. Das ist der Direktor des Kirkswell Osteopathie Museums. Und der ist auch immer unterhaltsam, finde ich. Der spricht darüber, wie die frühen Osteopathen die Viscera schon behandelt haben. Dann Philipp van Kaye dabei, unser Interviewgast, den du auch schon mal kennengelernt hast. Unter anderem auch Nathalie Carmiron aus Kanada. Mhm. Auch internationale Hochkaräterin auf jeden Fall. Mhm. Das sind so auf jeden Fall ein paar große Namen, die mit dabei sind. Sind noch ein paar mehr auch unter anderem dabei. Aber was mir letztes Jahr aufgefallen war, es geht halt viel um Praxis. Es gibt auch praktische Workshops dabei. Und es ist auch sehr viel Wissenschaft dabei. Also es ist schon ein hohes Niveau, auf dem da gesprochen wird. Aber sehr angenehmes Setting in so einer alten Kastell da in den Niederlanden. Es gibt in dem Hotel eine Sauna abends, es gibt Unterhaltung zwischendurch und so. Das empfehle ich sehr. Mit höchster Wahrscheinlichkeit werde ich dort auftauchen, werde auch wieder ein paar Interviews machen. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Dann eine andere Geschichte. Der 12. Internationale Weltkongress von Low Back Pain and Pelvic Girdle Pain. Immer mal wieder habe ich da auch schon drauf hingewiesen. 2019 war ich in Antwerpen und da schwärme ich auch heute noch von. Der ist 2. bis 5. November in Porto, in Portugal. Da war ich noch nie, deswegen würde ich da gerne hin. Du bist schon mal da gewesen. Ich habe tatsächlich einen Abstract eingereicht. Also ich habe mich darauf beworben, dort einen Workshop halten zu dürfen, auch einen praktischen Workshop. Müssen wir die Finger kreuzen, dass das vielleicht was wird. Ich weiß nicht, ob die da schon offen genug dafür sind. Es ging um ein Review, was ich ja gemacht hatte. Und ich würde das gerne mit einer praktischen Demonstration. Also ob die schon bereit sind, Osteopathie in einem praktischen Workshop dort zu integrieren im nächsten Jahr, werden wir sehen.
Ich hoffe, dass du dein Portugiesisch bis dahin ein bisschen aufpoliert hast.
Ja, natürlich, natürlich. Das sollte ich auf jeden Fall machen. Ein paar Sachen kriegen wir schon hin. Es wird auf Englisch gehalten, natürlich. Der ist immer einmal in Europa alle 6 Jahre und dann ist er immer im Rest der Welt. Und auch noch der Osteopathie-Kongress der Osteopathie-Schule Deutschland. Das ist immer Mitte November. Da steht auch schon einiges fest in Berlin. Das Thema ist What Works. Also wenn ich das richtig interpretiere, geht es so ein bisschen darum, was funktioniert in der Osteopathie und welche Wirkmechanismen haben wir. Sehr spannendes Thema, wo ich eigentlich auch schon mal einen Interviewgast haben wollte. Da könnte ich uns beide vielleicht auch mal wiedersehen, Dennis. Wir waren ja irgendwie vor ein paar Jahren schon mal da in Berlin und vielleicht wäre das mal wieder eine Gelegenheit, da auch hinzufahren.
Ein bisschen tanzen, das wäre nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, Klaas, zum Abschluss des Jahres noch ein paar Tracks auf unserer Musikantenknochen-Playlist. Zwei Songs von meiner Seite. so ein bisschen von den Eindrücken Argentiniens noch. Ich muss sagen, ich habe mit ein paar Locals gesprochen, die mir unisono alle sagten, wir haben ganz dunkle Zeiten in Argentinien. Unser Hotel in Buenos Aires war 200 Meter Luftlinie vom Präsidentenpalast, wo Präsident Milei gerade wohnt auch. Und der hat nicht nur den ursprünglichen Zaun um seinen Palast, sondern auch noch mehrere Wellenbrecher und weitere Security-Dienste, die ihn da abschotten und absichern. Und hat ja mehr oder weniger 50% der Staatsbediensteten vor die Tür gesetzt und das komplette Sozialsystem bricht gerade ein. Unter den Eindrücken, die ich da gewonnen habe, sind selbst die kleinsten Banken mit Stahlummantelungen abgeschottet vor Einbrüchen und parallel vermüllt auch zumindest die Region um die Stadt relativ stark. Da kümmert sich kaum noch jemand drum, weil es wird keiner mehr für bezahlt. Und diese Downwärtsspirale menschengemacht hat mich nochmal zu einem Song inspiriert, der ursprünglich von Slipknot aufgelegt wurde, aber von Richard Cheese charmant gecovert wurde, und das war People Equal Shit. Das ist mein Track Nummer 1. Und um etwas Fröhlicheres nochmal auf die Beine zu stellen, ich bin dieses Jahr fucking 40 Jahre alt geworden und einer meiner frühen Skatepunk-Bands Blink-182 hat mal den Song What's My Age Again gepumpt, und den packe ich als letzten Track des Jahres auf meine Playlist. Was hast du?
Okay. Ja, ich muss auch sagen, jetzt so diese Jahresendzeit, das erinnert mich auch immer wieder daran, als wir mit dem Podcast gestartet waren. Vor, wie lange ist das jetzt her? Jetzt schon bald 4 Jahre?
4 Jahre sind durch jetzt, ja. Wir gehen ins 5. Jahr. Nee.
Ja, das war auch so ein Ding, das war nach Corona-Zeit, wo ich auch mein Skateboard wieder rausgeholt hatte. Und da musste ich letztens wieder dran denken, auf jeden Fall. Für mich, Thema Sidequest, ich habe mir die Achillessehne ruiniert, weil ich zu viel Chabba getanzt habe. Und da hatte mich der Song Sidequest von Jérôme Molnar dazu inspiriert, das zu machen. Ich schleppe jetzt schon eine ganze Woche damit rum. Ich hoffe, dass das bald wieder weg ist, dass ich wieder ein bisschen mehr Sport machen kann. Und mein Spotify-Rap hatte mir vom letzten Jahr, also von 24, hatte mich ausgewiesen als ein der Top, ich weiß es nicht mehr genau, Top 1 oder Top 3% der Hörer von Killer Mike ausgewiesen. Killer Mike, Teil des Duos Run the Jewels, amerikanischer Rap, der Typ ist schon seit fast 30 Jahren irgendwie dabei. Und sein bestes Album, wie ich finde, mit Abstand ist, glaube ich, von 2014 gewesen, Rap Music. Deswegen kommt auch der Song Rap Music von Killer Mike auf die Playlist.
Tipptopp. Gut. Ja. Schließen wir das Ganze ab mit der Kette. Ich befürchte, ich muss eine lösen.
Kika-Kette. Du musst eine machen, genau. Wir hatten beim letzten Mal die Rippen, dann nehmen wir doch mal die unteren Rippen und strick mir von der Hand meine Kette. Finde ich nämlich immer unterschätzt. Wir denken immer so von der Wirbelsäule zu den Extremitäten. Mach das doch mal in die andere Richtung, ob jetzt irgendwie die Hand da eine Beeinflussung irgendwie drauf hat.
Ja, wir haben jetzt 140 Ketten gedroppt gefühlt. Ich glaube, es gibt keine Körperstruktur, ja,
immer
keine Körperstruktur, die wir noch nicht genannt haben.
Ja,
ja, komm, ich mach's mir schön und einfach. Tiefer Unterarmmuskulatur und interossiale Membran am Unterarm, verbunden mit der Hand, verbunden mit den Strukturen am Oberarm, brachiales Bizeps, Trizeps und die Fascie brachii, die wiederum übergeht in die Rotatorenmanschette, speziell die hintere Achselfalte, an die gehe ich immer gerne, an den Teres Major Minor. Diese Strukturen sind häufig unter Strom und Zug und das wird weitergeleitet auf die auf Musculus subscapularis zwischen Schulterblatt und Rippenbögen, und dann sind wir schon ganz nah an den Rippen. Und dieser Einfluss, und wenn es dann schön festgeschmatzt ist, das Schulterblatt an den Rippen, hat auch einen Einfluss auf die Bewegung der Rippen und auf die in der Tiefe liegende Fascia endothoracica. Die zieht zum Zwerchfell, die ist verbunden mit der 12. Rippe und somit haben wir eine Verbindung. Das ist meine Kette für heute. Lieber Klaas, ich wünsche dir ein paar schöne Feiertage, einen guten Rutsch und ein gesegnetes und erfolgreiches Jahr 2026. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank auch, wenn ihr Werbung für uns macht, wenn ihr euren Mitmenschen von uns berichtet, dass sie da mal reinhören sollen. Vielen Dank dafür, dass ihr uns Sterne gebt bei all den Streaming-Portalen, die ihr habt. Vielen Dank für eure Follows, fürs Mitmachen. Dadurch sind wir jetzt auch nach 4 Jahren immer noch motiviert, ins 5. Jahr zu gehen. Wir freuen uns drauf und das war's von mir. Mic Drop für 2025.
Bis im nächsten Jahr. Thank you.